ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Sie ist eine der besten Comedians, die wir hier in Deutschland haben. Sie tourt regelmäßig mit ihren Solo-Programmen durch die Republik, setzt sich immer so mit den Kleinigkeiten des Alltags auseinander. Sie moderiert eine ganz besondere Comedy-Sendung im WDR-Fernsehen, nämlich die Ladies' Night. Und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Einen riesigen Applaus für Lisa Feller. Lisa, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, danke
schön. Setz dich doch.
Sehr gern.
Also, schön, dass du da bist, Lisa.
Ich freue
mich sehr. Du hast ja jetzt schon ein bisschen mitgekriegt, 40 Jahre SWR1 Leute. Du hast auch ein Verhältnis zum Radio, ist schon so, ne?
Also 40 Jahre ist schon sehr bemerkenswert, muss man sagen, dass das immer noch hält. Da kann man sich auch wirklich auf beide Schultern klopfen. Muss ja, ne? So schlecht nicht sein.
Wir wollen ja heute zusammen feiern und vielleicht sprechen wir erstmal darüber, was du so machst. Die meisten Leute kennen dich aus dem Fernsehen, also tausende von Sendungen, wo du schon mit dabei warst.
Tausende, auf jeden Fall.
Ja, komm, Schillerstraße, Quatsch Comedy Club, Fun Club, Ladies Night und natürlich ja, all diese Dinge. Aber du musstest vieles anfangen und vieles auch wieder aufhören. Kannst du gut loslassen?
Nee, ach, was heißt loslassen? Loslassen lernt man ja im Leben. Also ist gut, wenn man es kann, hilft ja nichts. Nichts ist für immer. Außer natürlich diese Sendung.
Naja, mal schauen. Wir haben erstmal auf die nächsten 40 Jahre geplant.
Okay, abgemacht.
Du hattest das Glück, bei diesen ganzen Kaderschmieden-Sendungen auch mit dabei zu sein. Also da ist ja die ganze deutsche heutige Comedy-Elite, sage ich jetzt mal, draus hervorgegangen. Die Sendungen, die ich gerade aufgezählt habe, Mittermeier, Atze Schröder, Annette Frier, Dieter Nuhr und so weiter, die waren alle mit dabei. Inwiefern hat sich diese ganze Comedy-Welt, in der du dich bewegst, auch ein bisschen verändert?
Also als ich angefangen habe, ich weiß noch ziemlich genau, das war im Dezember 2007, das war die Talentschmiede im Quatsch Comedy Club. Damals moderiert von Cindy aus Marzahn. Ich war wahnsinnig aufgeregt, weil wir auch alle gesagt haben, oh, das ist total hart da und so weiter. Ne? Und das war dann einer meiner ersten Auftritte. Und damals gab es noch nicht so viele Möglichkeiten für Nachwuchs-Comedians, so die ersten Schritte zu machen. Und inzwischen, also ja nun jetzt 18 Jahre später, naja, 17,5, gibt es so viele Shows mit offenen Bühnen, mit also die Pfade sind unheimlich ausgetreten. Als ich angefangen habe, war so die Speerspitze, sprich Thomas Hermanns und so weiter, die hatten alle schon wirklich dafür gekämpft, dass es überhaupt Stand-Up-Comedy in Deutschland gibt. Aber damals gab es zum Ausprobieren das Wohnzimmertheater in Köln, die Scheinbar in Berlin. Und das war's. Und jetzt kannst du, wenn du möchtest, jeden Tag irgendwo in diesem Land deine Texte rund spielen. Und das ist zum Beispiel was, was sich verändert hat. Das hat sich sehr etabliert.
Aber du sagst Pfade ausgetreten. Heißt das, die große Zeit von Comedy ist auch vorbei?
Ich glaube, dass das immer so, als ich angefangen habe, haben die Leute gesagt, ich glaube, Comedy ist durch. Das hört man jetzt immer wieder gerne mal. Aber
ja gut, Radio ist auch durch, Fernsehen ist durch, also was man alles immer so hört, was alles, Autofahren ist durch. Ist das ein bisschen, empfindest du das so? Weil du bist schon lange im Geschäft, das kann man ja schon sagen.
Ja, inzwischen kann man es wahrscheinlich sagen. Weißt du, warum das Quatsch ist? Weil die Leute immer gerne lachen. Und es ist doch nicht plötzlich Lachen aus der Mode. Oder wenn manchmal Menschen sagen, ja, ich mag eigentlich keine Comedy, dann denke ich, ja, wahrscheinlich gibt es Sachen, die dir nicht gefallen, aber unterm Strich lacht man doch gerne. Und jeder kann auch irgendwas sagen, worüber er gerne lacht.
Das ist die Frage. Also lachen die Leute heute über andere Dinge als früher?
Ach ja, dann also natürlich kann man jetzt die große Debatte, man darf ja nichts mehr sagen. Ehrlich gesagt, bei manchen Witzen finde ich es auch ganz gut, dass sie nicht mehr gemacht werden. Unterm Strich, ein gut gemachter Witz ist ein gut gemachter Witz. Und ich finde das auch immer so lustig, wenn so wenn dann so Leute sagen, ja, die machen viel auf TikTok oder so. Und dann gucke ich mir oft so Videos an und denke, geil, den Witz hat Karl Valentin schon gemacht, nur nicht in verkleidet.
Also es gibt so Sachen, die gehen immer.
Es gibt Sachen, die gehen immer, ja
aber,
klar.
Aber ich meine jetzt schon natürlich auch, ob sich nicht die Art und Weise, wie man lustig ist, auch ein bisschen verändert hat. Vielleicht auch durch die sozialen Medien oder andere Charaktere. Also wenn ich mir so Comedians von heute angucke, die Jungen, so jemand wie Aurel Merz oder so, die machen das ja ganz anders als du.
Ja, also erstmal finde ich das gut, wenn Leute es anders machen, weil es individuell sein sollte. Was ich durchaus beobachte durch die sozialen Medien, durch YouTube und so weiter, es gucken sehr viele auch die amerikanischen Stand-Upper. Und dann sehe ich manchmal so, dann versuchen die das auch so, ne, ich stelle mir ein Mikro hin und dann lege ich meinen Unterarm da drauf und dann sage ich so Sachen. Aber wenn das nicht deine Art ist, lustig zu sein, dann wirkt es komisch, ja, dann wirkt es so, wie ich will so sein wie der. Und dann kommt manchmal so irgendjemand und macht einfach sein Ding und man merkt, siehste, so geht's. Und das ändert sich auch nicht. Also vielleicht ist es ein bisschen lockerer geworden, ne? Früher, also was zum Beispiel so die ersten Schritte waren, früher war klar, Kabarett, ja, da gab's ja Comedy auch gar nicht. Die Unterscheidung gibt's, glaube ich, auch nur im deutschsprachigen Raum. Aber auf jeden Fall Kabarett. Und das waren immer die Kleinkunsthäuser. Und dann kamen so die ersten, ich glaube, das waren Till und Obel oder so, die gesagt haben, warum eigentlich die Kleinkunsthäuser? Wir gehen einfach mal in eine Stadthalle. Ja, warum denn nicht? Und alle waren, wir sind in so eine große Halle, da sind doch sonst nur Genesis oder so, wer das damals war. Und dann haben die zum Beispiel den ersten Schritt mal gemacht. Und so ist die Entwicklung natürlich immer weiter. Und dann hat irgendwann mal jemand gesagt, ich gehe ins Olympiastadion. Da haben auch alle gesagt, was? Und inzwischen ist er auch nicht mehr der Einzige. Es hat alles seine Berechtigung. So, ne?
Wir haben uns schon, Lisa, über Comedy unterhalten. Das machen wir jetzt auch weiter. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ich in letzter Zeit sehr, sehr viele Comedians gehört habe, die sich zu gesellschaftlich relevanten Themen geäußert haben. Also da ist Habe Kerkeling, der spricht gerade darüber, wie man die Demokratie bewahren kann. Man diskutiert über einen unpassenden Witz von El Hotzo, der verliert dann auch einen Job deswegen nach dem Anschlag auf Donald Trump im Sommer. Und. Also woher kommt diese gesellschaftliche Relevanz von Comedians? Ist die neu?
Es wird ja einfach gerne gelacht, so, ne? Und das heißt, man hört einfach Leuten gerne zu, die vielleicht so eh schon da gerne auf der Bühne steht oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Dann sagen die zwischendurch auch mal was, wo man denkt, ach so, ja, das auch. Es sagen noch viele Leute was gesellschaftlich Relevantes. Also allein schon auf der Bühne zu stehen, ist ja eine Aussage. Ich habe letztens noch von einer Zuschauerin gehört, die gesagt hat, dass du als alleinerziehende Mutter da oben stehst und selbstbewusst deinen Job machst. Das alleine inspiriert mich schon. Wo ich so dachte, ah, okay, dann muss ich ja gar nichts mehr sagen. Dann stell ich mich einfach dahin. Aber das, also man vermittelt mehr auch unterschwellig, als man denkt. Ich glaube, so auf der Bühne zu stehen, bringt ja auch eine gewisse Verantwortung mit sich, weil jeder kann immer alles sagen, nur da ist es halt, wenn jemand auf der Bühne das sagt, dann muss er damit rechnen, dass Leute das auch hören.
Bei dir dreht sich's immer um so diese kleinen Lebenslagen, also so, ja, um diese kleinen, fiesen Problemchen und so weiter. Ist das, was du dir wirklich vornimmst aus der Wirklichkeit, die dich auch selbst betreffen? Also ich meine, die hast du ja sicher auch, diese Probleme.
Nein, ich habe keine Probleme. Doch, natürlich. Und das ist auch so lustig, dass Leute manchmal auch denken, man hat ein anderes Leben als andere. Ich war letztens, ist noch gar nicht lange her, ich war in der Bäckerei und sie guckt mich an und sagt, es war in Hamm. Ja, ich habe ja meinen Lieblingsautor Till Hoheneder in Hamm sitzen und gehe da in die Bäckerei. Und dann guckt sie mich an und sagt, dass sie überhaupt noch einkaufen gehen. Und ich dachte, ja, das Flugtaxi hat heute frei. Ja, natürlich, ne? Und deswegen finde ich das auch immer gut zu sagen, ey, wir haben alle die gleichen Probleme. Und ich finde auch, dass kleine Probleme gesellschaftlich relevant sind, weil alles hängt irgendwie im Miteinander. Alles, das Ganze ist...
Aber sind diese kleinen zusammen. Probleme... denn in der Realität wirklich immer so lustig? Also wenn du jetzt abends auf die Bühne gehst und der Tag war richtig, richtig schlecht, hast irgendein ernsthaftes Problem gehabt, vielleicht auch mit deinen beiden Jungs, die sind auch im pubertierenden Alter, glaube ich jetzt.
Ja, hochbegabt, ja.
Zum Glück. Sie dürfen klatschen.
Ja.
Manchmal gibt es manchmal so, eigentlich habe ich heute Abend keinen Bock darüber zu reden und Witze darüber zu machen, weil es einfach nicht witzig ist.
Ich glaube, das kennt jeder, der einen Job macht, dass man sich zusammennimmt. Und das Schöne bei meinem Job ist ja, ich schalte so ab, dass ich in dem, ich weiß noch, als ich sehr schwanger war, und kam kaum auf die Bühne. Ich war mit Frau Janke, ja, mit Gerburg Janke, die hat ja diese Live-Veranstaltung. Und wuchte mich also irgendwie auf die Bühne. Und in dem Moment, in dem sie sagt, und hier ist dieser Feller, kickt das Adrenalin so rein. Man sieht diese fröhlichen Gesichter. Ich habe fast vergessen, dass ich schwanger bin. Ich habe an mir runtergeguckt. Was ist das denn? Ach ja, ich kriege ja ein Kind. Und dann geht man wieder von der Bühne und merkt, oh, das ist ja wirklich ganz schön, das wird aber ein ordentlicher Kavenzmann. So, und das ist das Geschenk für mich, wenn man auf der Bühne steht.
Ich habe mir jetzt den Ausgang der Geschichte ein bisschen anders vorgestellt.
Du hast gedacht, ich habe das Kind auf der Bühne gekriegt.
Nicht auf der Bühne, aber dann direkt danach. Aber du sprichst relativ häufig über deine beiden Jungs. Und die sind ja auch Thema bei dir auf der Bühne. Also wenn du dann im Fernsehen da aufgenommen wirst und du machst da mit deinen beiden Jungs, die gucken sich das ja auch an. Mhm, ja. Sagen die dann, Mama, nee, muss das sein? Mm-mm. Hör auf, über uns zu reden.
Nee, ich sage nichts.
Wie finden die das?
Ja, das finden die. Der Kleine denkt, ja, der ist ja mit 13, ist ja noch so. Ach, und das finden Leute lustig. Ja, gut. Die finden das gut, weil ich nie, und das habe ich von Anfang an so gemacht, nie was gemacht habe, wo die heute irgendwie sagen müssten, oh, da hast du uns vorgeführt oder das war zu privat. Würde ich nie machen. Alles das sind so Sachen, die denen nicht unangenehm sein müssen. Also dafür, das sind meine Kinder, die schütze ich natürlich.
Viele wissen es ja vielleicht nicht, Lisa. Du bist Lehrerin,
ja.
Studierte ja. Grundschullehramt, ja. Lehrerin. In Münster, Westfalen hast du studiert.
Das ist völlig richtig.
Da lebst du auch bis heute.
Ja.
Und dein Hauptfach, und das dürfte jetzt niemanden überraschen, aus Münster, das war katholische Religion.
Mhm. Ah, wie schön, dass das sogar ein Lacher ist. Ich bin... Leute,
das wundert mich ehrlich gesagt auch.
Ich habe noch nicht umsonst den Heiligenschein hier über dem Kopf. Das kommt doch nicht von ungefähr.
Was ist denn daran jetzt so lustig? Soll ich mal losgehen, jemanden fragen? Ja? Normal für Münster, höre ich jetzt gerade.
Eben, es ist doch, genau.
Okay. Ja, habe ich ehrlich gesagt auch gedacht, als ich es gelesen habe. Klar, was denn sonst? Aber das wollte ich mal, hast du mal vor einer Klasse gestanden?
Ja, also erstmal muss ich sagen, dass ja viele von den Leuten im Showgeschäft eine Kirchenvergangenheit haben und mal Messdiener waren, also... Ich glaube, Harald Schmidt war, glaube ich, auch mal Messdiener. Jürgen von der Lippe und so weiter. Also irgendwie scheint da was zu sein, was einen...
Wenn man mal Messdiener war, meinst du, kann man später lustig
kann
werden.
Kann man später
ist noch möglich.
Sehr lustig sein. oder überhaupt. Also das finde ich immer so ganz spannend. Und natürlich habe ich vor einer Klasse gestanden. Ich habe ja mein Praktikum gemacht. Ich habe, damals hieß es ja noch Staatsexamen, so lange ist das her. Heute heißt es ja irgendwie Bachelor und Master und so. Erstes Staatsexamen und dann bin ich aber nicht ins Referendariat gegangen. Das habe ich nicht gemacht. Aber während des Studiums habe ich, das ich abgeschlossen habe, wo ich mich immer noch drüber freue, obwohl ich da wirklich schon viel so Radio und Bühne und so gemacht habe, habe ich vor der Klasse gestanden. Natürlich immer mit jemandem dabei. Ja, also ich weiß auch, ich habe mein vierwöchiges Praktikum habe ich in München gemacht, weil ich dachte auch irgendwie mal raus aus NRW, mal wirklich gucken. Und das war so lustig. Ja, ich sag's euch, das war super. Das war eine gute Erfahrung.
Warum? Warum?
Ja, fast Ausland. Also von NRW aus gesehen.
Bildung ist Ländersache.
Nein, aber ich hatte da Lust
oder
drauf.
Warum?
Also erstmal ist es klar, ne, du musst ja nachher das Referendariat da machen, wo du auch studiert hast. Und dann wirst du da auch, wenn du dann ins das Bundesland wechseln willst, das ist halt komplizierter. Aber ich hatte Lust drauf. Ich war früher ganz oft in München. Ich habe da Verwandtschaft. Ich liebe diese Stadt. Und habe gedacht, ach, dann mache ich doch mein Praktikum, mache ich doch mal da. So. Und dann,
war das der Grund, warum du dann in die Comedy gegangen bist?
Nee. Das war es nicht, aber ich habe das immer so schön gefunden, wenn dann dieser Lehrer, der mich da betreut hat, der hat auch irgendwann gemerkt, ach, die macht das schon. Und dann ist der manchmal so, ja, gehen Sie schon mal in die Klasse, ich komme in 5 Minuten nach. Und diese 5 Minuten waren so, aber wann kommt der denn endlich? Wann kommt der denn endlich? Weil ich immer so, also ich mochte die Kinder immer total gern, die mochten mich auch. Das war dann immer so, guten Morgen, ihr Lieben. Ja, guten Morgen, Frau Feller, lalala. So, und jetzt setzen wir uns mal hin. Nein. Da habe ich schon gemerkt, was mich, glaube ich, dann auch mit meiner Comedy verbindet. Ich habe eine unheimliche Liebe für Menschen in mir. Ja, es klingt jetzt sehr pathetisch, aber ich mag Menschen einfach. Ich habe diese Kinder alle immer sehr gern gehabt. Ich habe denen nur nichts beibringen können. Weil ich
hast du schon mal gedacht, wenn es mal nicht so gut lief in der Comedy, och, wäre ich mal in den soliden Schuldienst gegangen?
Das Gute war, als ich angefangen habe, hatte ich das so als sichere Bank im Hintergrund. Man hat nach dem Examen noch 5 Jahre lang die Möglichkeit, ins Referendariat zu gehen. Danach muss man Nachprüfungen machen. Und dann dachte ich, also wenn in den 5 Jahren das alles nicht funktioniert hat, dann mache ich das. Aber 5 Jahre ist eine gute Zeit, um zu testen, ob das ein guter Weg ist oder nicht.
Was ist denn so die größte Herausforderung für dich, würdest du jetzt mal sagen, in deinem Comedienne-Leben. Also ist es das mit der alleinerziehenden Mutter?
Ja, glaube ich schon. Ja, das ist, ist ja klar. Ich meine, das kennt jeder, der alleine ist mit Kindern, vielleicht auch im Schichtbetrieb oder sowas. Du musst es organisieren. Und ja, und jedes Mal denkst du, ach, eigentlich wäre ich lieber zu Hause. Und wenn du zu Hause bist, denkst du, oh Gott, ich müsste was für einen Job tun. Das ist schon was immer mitläuft.
Man ist immer hin und her gerissen.
Ja.
Ja. Schwingt das bei dir auch mit, also dass man so unter Druck steht als Mama, dass man denkt, oh, unter dem Motto, ja, jetzt bin ich ja verantwortlich irgendwie, jetzt werde ich der Sache nicht gerecht?
Also, ja, da neigen ja wir Mütter gerne zu, dass man denkt, oh, ich weiß nicht, ob ich also sowieso alles richtig mache. Das macht man eh nicht, da kann man sich schon mal entspannen. Was ich ganz schön finde, ist zu merken, dass ich tatsächlich ja dann auch mal sage, dass es anstrengend ist und ich im Publikum merke, dass ist so ein bisschen auch eine Art Therapie. Ja. Wir gehen alle nach Hause mit dem Gefühl, boah, ich bin damit nicht alleine. Und dann ist es, glaube ich, auch nicht so komisch, dass man so ein Leben führt.
Macht es auch erträglicher so ein bisschen? Also auch diese Alltagsprobleme, die du dann, oder welche Probleme auch immer du verarbeitest in deinem Programm, ist auch so eine Art Dauertherapie auf der Bühne?
Das ist doch super.
Also ja, ich frage.
Da absolut, klar. Manchmal sind auch so Bemerkungen, die nicht unbedingt eine Pointe sind, ein totaler Befreiungslacher. Du merkst, da ticken wir alle gleich. Wie schön ist das denn? Und wenn man dann nach Hause geht, auch vielleicht mit dem Gefühl, oh, da hat mal einfach jemand gesagt, was ich denke. Als ich angefangen habe mit meinem ersten Programm, Der Teufel trägt Pampers.
Entschuldigung, ich finde den Titel schon gut.
Ja, ich mochte den auch. Aber es war mein zweites.
Aber man findet in bestimmten Lebenslagen bestimmte Titel gut. Also ich kann mir vorstellen, der stammt aus einer Zeit, als deine Kinder klein waren. Ne?
Ganz genau. Ja. Da allein schon zu sagen, dass man Kindergeburtstage anstrengend findet. Ja? Dass man einfach, also ich meine...
Kann jemand mitfühlen?
Oder alle nicken. Ja, danke. Also man weiß, oh Gott, ich muss die Torte backen und dann backt man die und dann essen die eh nur die Smarties und dann sagst du, okay, und jetzt eine Schatzsuche. Ich weiß, wo der Schatz ist, im Baum. Und dann weißt du nicht mehr, wohin mit dir und so weiter. Und abends ist man fix und fertig. Und es geht jedem so. Und da allein schon zu hören, oh, es ist so schön, dass es mal jemand sagt. Damit hat das quasi angefangen auch schon. Also ich bin ja wirklich hoffnungslos positiv. Also ich kann die Welt nicht verändern, so. Aber ich kann zumindest meine kleine Welt um mich herum verändern. Und das sind so kleine Momente. Allein schon, ne, manchmal kriegt man auch kein Lächeln zurück, dann gucken die Leute irritiert an. Aber oft genug, allein schon mal den Busfahrer zu grüßen. Und der guckt dann ganz irritiert und sagt, ja, auch schön, guten Tag. Und dann lacht man sich an. Da freue ich mich den ganzen Tag drüber, ne? Und mal wieder sich klar zu machen, wir werden alle gerne angelächelt. Dann kann man ja auch mal der sein, der zuerst lächelt. Ich glaube, dass das genau das ist. Ich gucke ja auf das Kleine miteinander und wenn man immer denkt, man kann nichts machen, doch, man kann in seiner kleinen Welt kann man was machen. Und das versuche ich immer so humorvoll auch zu sagen.
Lisa, wie oft hast du diesen Satz schon gehört? Bist ja eine Frau und trotzdem lustig.
Ja, x-fach. Auch in der Anmoderation. Jetzt kommt eine Frau, keine Angst, die ist aber lustig. Oder sowas.
Aua. Welche Erfahrung hast du denn gemacht als lustige Frau auf der Bühne?
Ja, es bleibt ein Thema. Allein schon, dass man darüber redet, ist offensichtlich immer noch aufregend genug, weil wenn man sich zum Beispiel so überlegt, eine Sendung wie Ladies Night gibt es ja seit inzwischen 17, 18 Jahren.
Es gibt eine extra Sendung, da kommen nur Frauen vor.
Genau, warum? Weil die in den anderen Sendungen nicht vorkommen.
Ja, da sind wir doch schon beim ersten Problem.
Genau, und es ist auch so, wenn du irgendwelche Live-Shows hast und da treten nur Männer auf, dann ist das eine Comedy-Show. Und wenn da aber nur Frauen sind, dann ist es immer direkt ein Lady-Special. Also eine Show mit nur Männern, auch im Fernsehen. Ja, das ist ja immer so, die Männer machen es unter sich aus und dann ist da noch eine Frau. Ganz besonders auf die Spitze getrieben wird es dann manchmal in der Situation, wenn dann Leute so eine bunte Mixshow zusammenstellen, dann nehmen die einen Comedian, einen Musiker und eine Frau. Wo du denkst, okay, der eine macht einen Job und ich bin als Frau da. Weißt du, so wie früher im Jahrmarkt. Die Frau ohne Unterleib und die Frau mit Bart. So ist, und dann ist noch... Also ungefähr so fühlt man sich dann manchmal, ne? Als würde man so irgendwie sowas erfüllen. Und man ist dann auch immer ganz, wenn man dann zu zweit in so einer Show ist, guckt man sich als Frau an, was ist denn los heute, zwei Frauen? Das machen Männer nicht, allein das zeigt ja schon, dass das immer noch Thema ist. Natürlich gibt es viele Frauen, die inzwischen sich auf die Bühne stellen und das finde ich super. Und ich weiß noch, als Gerbock vor 18 Jahren die Ladies Night begonnen hat, kam der WDR mit, naja, mal gucken, ob ihr mehr als eine Sendung vollkriegt. Mhm. Und ich liebe diese Sendung, weil die einfach eine Bandbreite aufzeigt. Ganz viele Künstlerinnen, die da auftreten, kämen in anderen Sendungen nicht vor. Und dann zu zeigen, ach guck mal, wir machen auch Sachen.
Und ihr als Moderatorinnen, also habt ihr da Einfluss drauf, wer da kommt? Also kannst du dann auch mal sagen, ich kenne da eine ganz tolle junge Newcomerin, die brauchen wir mal in der Sendung.
Also oder habt das ihr kann da ich natürlich
Leute
sagen.
Leute dahinter,
die das. Ja, machen? Aber das ist, da bin ich auch ganz froh drum, dass das nicht in meiner Verantwortung liegt, weil da viel Arbeit drin steckt. Also die fahren dann auch teilweise, die gucken sich ganze Abende an, die gucken sich dann, da gibt es ja diese Freiburger Kulturbörse, wo man sich so vorstellen kann als Künstlerin oder Künstler und dann fahren die dahin und sind 3 Tage vor Ort und so. Das könnte ich ja alles gar nicht leisten. Also ich kenne dann mal eine und dann kann ich auch sagen, guckt euch die mal an, aber die richtige redaktionelle Arbeit, die macht, wie es der Name schon sagt, die Redaktion.
Ja. So eine Sendung wie die Ladies Night, also so eine Sendung von Frauen, mit Frauen, für alle, da kann man ja jetzt von zwei Seiten drauf gucken. Man kann sagen, ach blöd, dass wir sowas überhaupt brauchen. Mhm. Ja, und andererseits aber schön, dass es sowas gibt.
Genau.
Was hat die Sendung bewirkt? Was würdest du sagen?
Dich. Also ich kann nur sagen, ich bin dieser Sendung total dankbar, weil ich da meine ersten, also mit ersten Schritte auch gemacht habe. Und Gerbock war und ist sowieso jemand, die unheimlich die Frauen fördert. Das kann man nicht oft genug wirklich sagen. Also auch sehr neidfrei.
Gerbock Jahnke, ne?
Gerbock Jahnke.
Kennt ihr die alle? Ja. Müssen wir kurz erklären, wer das ist? Nein, müssen wir nicht erklären. Okay.
Genau. Gut. Und das, genau, Misfits und dann eben lange Jahre auch Ladies Night und ja, und wir hatten ja auch 4 Jahre hatten wir einen Podcast zusammen.
Allerdings, hunderte von Folgen habt ihr über alles Mögliche geredet.
Genau.
Ne? Also
genau.
Ich habe mal reingehört. Ja. Da wird nichts ausgespart.
Nö, warum auch? Ja. Mit Gerber kann man ja auch über alles reden. Und die zum Beispiel, die einfach gesagt hat, ja, dann machen wir halt was für die Frauen so, ne? Und natürlich, Sichtbarkeit führt immer auch dazu, dass was selbstverständlich wird, ja, dass man nicht so, was jetzt, was? Also, da erzählt jemand einen Witz und hat Brüste, wie geht das denn? Ja, das ist jetzt offensichtlich.
Und immer noch eine. Aber da tut sich was. Also da wächst gerade so eine neue Generation Frauen heran, die sich so gegenseitig unheimlich unterstützt, die wahnsinnig wertschätzend ist und auch mit einem anderen Selbstbewusstsein da rangeht. Würdest du das auch sehen, sagen, dass es so ist?
Ja, auf jeden Fall.
Was macht diese Frauen aus?
Also,
die da jetzt auf der Bühne stehen.
Was ich sehr bemerkenswert finde, aber das gilt auch für die Männer, die sind irgendwie gerade aus der Schule raus und stehen da mit einem Selbstbewusstsein. In dem Alter, da hatte ich noch Pferdeposter an der Wand. Da wusste ich doch nicht, wer ich bin. Und die stehen da schon und erzählen ihre Geschichte und denke ich, boah, das finde ich wirklich bemerkenswert. Finde ich super.
Gibt es eigentlich Sachen, die du explizit nicht witzig findest?
Ja, klar.
Auf der Bühne?
Ja.
Die auch Kollegen von dir machen?
Ja, was ich zum Beispiel nicht witzig finde, ist, wenn ein Tabu gebrochen wird, ohne Sinn und Verstand, nur um des Tabubruchs willen. Dann sagt jemand was total Krasses und man denkt, und warum? Das finde ich zum Beispiel uninteressant. Wenn aber eine gute, böse Pointe was aufzeigt, dann finde ich das genial. Ja? Oder wenn jemand verletzend ist, finde ich das uninteressant, weil das so leicht ist. Also über andere sich lustig zu machen, das ist, also auch das kickt mich nicht so. Nee.
So, einmal gerne vorstellen und dann die Frage.
Hallo, Daniela. Ich hätte gern gewusst, was Ihr Wunschpartner wäre an diesen ganz großen Comedians.
Für was? Also,
für einen gemeinsamen Auftritt.
Ah, so, okay, zum gemeinsamen Auftritt. Ja.
Was denn sonst?
Für eine Weltreise oder so, man weiß es ja nicht.
Aber schöne Frage, sehr vielschichtig.
Ja, als ich angefangen habe, überhaupt mich für Comedy zu interessieren, da war ich so 12, 13 und da war ich totaler Harpe-Kerkeling-Fan. Ich habe total normal geguckt, ich konnte das auswendig. Ich habe immer schon vorm Fernseher gesessen, wenn die Tagesschau war, weil ich wusste, gleich kommt's. Und mein Vater hat dann immer gesagt, interessierst du dich denn für die Nachrichten? Ja, sehr, weil ich... ich so aufgeregt war. Und ja, und jetzt...
Mal ganz ehrlich, also Harpe Kerkeling, der war doch schon damals... Also einer aus seiner Zeit. Er war doch schon immer was Besonderes.
Der ist...
Ist so eine Art, wirklich, muss man sagen, so... Viele, wurde mal geschrieben über ihn, der moderne Loriot.
Ach ja, die Leute sagen immer sofort irgendeinen Vergleich, damit man eine Schublade hat. Harpe ist Harpe. Also der ist nicht der... Der ist Harpe. Loriot war Loriot und jetzt ist Harpe Harpe. Der ist einfach outstanding, wie man so schön sagt. Ich habe den jetzt vor einem halben Jahr kennengelernt. Und da war ich plötzlich wieder 12. Und das war so, der ist so ein unfassbar herzlicher Mensch. Und ich dachte,
ja gut, wir haben ihn jetzt auch alle wieder entdecken dürfen.
Ja.
An seinem 60. Geburtstag gab es ja nochmal ganz, ganz viel aus seinen alten Werken zu sehen.
Ja,
das war schon
ich
sehr
alles
schön.
Schon.
Weil ich du wirklich, kannst das alles
ja,
schon.
Und ja, und der ist so nett und der hat da gesagt, ja, natürlich, das war, freue ich mich auch, dass wir uns kennenlernen. So, ja, genau. Und ja, und deswegen, um auf die Frage zurückzukommen, also es ist wirklich jenseits der Realität, aber das wäre natürlich der
Also Körner. Harpe wäre es, ne?
Ja, das, also danach würde ich auch nichts mehr machen.
Okay.
Dann kann nichts mehr kommen.
Wir rufen Harpe an und fragen ihn mal. Ja. Gehst du viel zu Kollegen in Shows rein? Zu anderen Kabarettisten, Comedians, Stand-Up-Comedians, wie sie sich alle nennen,
Komikern? Tatsächlich sehr selten, weil wenn ich frei habe, ist so, ich bin dann zu Hause, ich bin bei meinen Kindern. Und ja, das ist einfach so. Ich merke dann, und das ist gar nicht, dass ich jetzt irgendwie denke, oh, das mache ich jetzt nicht. Ich bin so gerne zu Hause und das ist ja auch das Schöne, dadurch, dass ich ja einen Job abends habe, ist es ja auch was Besonderes, wenn ich da bin. Die sind nicht so, wow, Mama ist weg, yay, sturmfrei, sondern die kommen oft mit. Wenn es am Wochenende ist, kommen die auch oft mit. Das finde ich total schön. Die freuen sich natürlich aus unterschiedlichen Gründen. Mein kleiner Sohn findet das Catering super. Und der Große sagt mir nachher, welchen Witz ich vergessen habe, weil er die Show schon so oft gesehen hat.
Du holst ja deine Inspiration sowieso im Alltag.
Alles inspiriert. Ich bin auch inspiriert, wenn ich in der Schlange stehe und jemand drängelt sich vor. Fand ich super. Eine Kasse auf, die andere Kasse zu, der geht, da wie mal. So ein Typ, der ganz davor, da wie mal. Alle den schön vorgelassen, stellt sich an die geschlossene Kasse und sagt, können Sie die aufmachen? Und dann denke ich, alles klar, inspiriert mich.
Bist du kritisch mit dir selbst?
Furchtbar, ja klar. Aber dadurch wird man auch besser.
Aber ich stelle mir die Leute, die Comedy machen, immer so wahnsinnig selbstbewusst vor. So als hätten die gar keine Selbstzweifel.
Ich?
Ja.
Nee. Also.
Weil sich dahin zu stellen und irgendwas zu erzählen und darauf zu hoffen, dass irgendwie witzig ist, da gehört doch schon viel Selbstbewusstsein dazu.
Also ich weiß nicht, ob es immer noch so diesen Unterschied gibt. Früher gab es ja diesen Witz. Oder beziehungsweise, ja, was heißt ein Witz? Also meistens ist ja ein Witz auch zutreffend. Dass so Frauen, wenn sie einen Geht-so-Auftritt haben, dass die von der Bühne kommen und sofort, ah Mist, was war denn da los? Ich muss nochmal an die Texte ran, ich habe falsch geatmet, da hätte ich auch nicht gelacht. Und ein Kerl...
Männer sagen, das Publikum war schlecht drauf.
Schön, dass du mir die Pointe genommen hast.
Entschuldigung.
Ich finde das aber wirklich beneidenswert. Männer kommen und sagen, ja, scheiß Publikum. Und man denkt... Geil, wie entlastend auch, ne? Nur das Problem ist, er arbeitet an seinem Text nicht mehr, aber sie vielleicht schon.
Also jetzt haben wir viel über Comedy geredet, Lisa, das ist natürlich auch dein Fach. Aber du hast ja auch noch viele andere Facetten, die dich auszeichnen. Wir hatten vorhin eine schon, du bist studierte Lehrerin. Ja. Aber du hast auch das Medium Podcast für dich entdeckt. Wir haben es vorhin kurz angerissen, dass du zusammen mit deiner Kollegin einen langen Podcast gemacht hast. Und ihr macht noch einen anderen Podcast, nämlich aktuell einen zu Süßigkeiten, habe ich festgestellt, ja, mit der Moderatorin Patricia Kein. Mhm. Und da habt ihr, und jetzt haltet euch fest, fast 120 Folgen lang über Süßigkeiten gesprochen. Was spricht man denn 120 Folgen lang über Süßkram?
Also,
was gibt's denn da zu reden?
Es kommen ja immer wieder, ist das schon eine Zwischenfrage?
Ich glaube schon, ich gehe mal los. Und frag mal nach.
Es gibt immer wieder neue Special Editions.
Wo kam das denn her?
Ich glaube gar nicht, wie vielseitig das Feld ist.
Darf ich kurz zwischen rein?
Ja, natürlich.
Lisa? Man kann auch 200 Folgen über Podcast über Süßigkeiten machen. Schwarzwälder, Mousse au Chocolat. Wir haben es hier die ganze Zeit durchdekliniert. Sorry, dass man es gehört hat, aber funktioniert wunderbar. Viel Spaß bei den nächsten 400
Dankeschön.
Podcasts.
Dankeschön, das nehme ich alles gleich mit.
Noch weitere Vorschläge? Aber ihr seid dabei, würde ich sagen, ne?
Also es ist so, dass meine Freundin Patricia, die kommt ja aus Mannheim, das ist ja von hier aus nicht so weit weg wie von Münster. Und ich, wir haben irgendwann festgestellt, dass wir beide immer so einen Blick dafür haben, was kommt wieder für eine Limited Edition, und dass wir beide total machtlos werden, wenn auf irgendeiner Packung steht, nur für kurze Zeit, oh Gott, es könnte morgen schon wieder weg sein. Und dann müssen wir das kaufen und probieren. Und dann haben wir irgendwann, es ergab sich dann so, dass ich mit einem Freund zusammensaß und wir so ein bisschen übers Leben geredet haben. Und
habt ihr eigentlich schon eine Folge zu Dubai-Schokolade?
Da haben wir natürlich auch drüber geredet. Das ist ja klar. Das Schöne war, dass ich das Thema Dubai-Schokolade kennengelernt habe, bevor ich wusste, dass es ein Trend ist. Mein Sohn, der 13-Jährige, ne, der hat das natürlich irgendwie mitgekriegt.
Der hat schon mal vor so einem Schokoladenladen kampiert.
Nee, das war noch vorher. Der hat dann irgendwann gesagt, heute kommen der sowieso und der sowieso. Wir machen Dubai-Schokolade. Ich sage, was macht ihr? Hey, Dubai-Schokolade kennst du nicht. Und ich sage,
nee. Müssen wir es erklären oder weiß jeder, was
so,
Dubai-Schokolade ist?
Geht, und dann sagt er, nee, wir brauchen hier dieses Engelshaar aus dem Türkenladen. Und
Engelshaar aus dem Türkenladen?
Ja, das ist super. Es gibt doch... Ja,
und das musst du jetzt doch mal kurz erklären.
Das sind so Teigfäden. Ja. Also ich empfehle, ich liebe ja türkische Supermärkte, weil man da wirklich Sachen bekommt, die, oh, ich, die haben so leckere Sachen. So, du merkst schon, da komme ich in ganz andere Schwingungen. Bin ich. Ja. Und Pistaziencreme und Schokolade. Und ich dachte, was, ja, okay. Und dann, und ich hatte noch nichts davon gehört. Und dann kam ich abends nach Hause. Mama, du darfst noch nicht in die Küche, wir räumen noch auf. Okay, aber die Schokolade ist schon mal fertig. Und dann habe ich da reingebissen und dachte, oh, wie lecker ist das denn? Was ist
also
das
deine
denn?
Kinder haben Dubai-Schokolade zu Hause gemacht?
Ja, die haben es selber gemacht und ich war völlig so. Und als das dann nachher ein Trend wurde, ich war so, also ich hatte noch keine Meinung. Ja, weil wenn das erstmal so ein Trend ist, dann gibt es ja immer die zwei Richtungen. Die einen sagen, oh, ich will das auch probieren. Die anderen sagen, also du kannst mich mitjagen. Ich will das gar nicht probieren, weil es ein Trend ist. Und ich habe einfach nur gedacht, ich beiß mal rein. Das ist aber lecker.
Aber was hältst du denn? Also nach 120 Folgen Süßigkeiten-Podcast kann man dich ja getrost als Fachfrau bezeichnen.
Ja, ich fürchte
was
schon.
Hältst du denn von diesem Hype, dass da Leute vor Süßwarengeschäften zelten,
ja, das ist
um an eine Tafel Dubai-Schokolade zu kommen,
also
die man dann vielleicht, weiß ich nicht, isst oder weiterverkauft oder keine Ahnung, was man da
macht. Die man sich in einen Rahmen hängt, ins Bankschließfach.
Was hältst du denn davon so? Was ist denn da dran?
Weißt du, was ich immer denke? Lasse doch. Das ist wie das, lasse doch. In der Zeit, in der die in der Schlange stehen, machen die keinen anderen Scheiß. Also, aber man erfährt auch so spannende Sachen. Zum Beispiel, das wusste ich gar nicht, das hatte ich dann mal recherchiert. Werthers Echte heißen ja nicht mehr Werthers Echte. Ne? Die heißen Werthers Original. Die heißen nicht mehr Werthers Echte. Weißt du, seit wann die Werthers Original heißen? Weil die dann im internationalen Markt natürlich, also damit eben nicht der Engländer Acti bestellen muss, sondern Werthers Original.
Ich weiß es natürlich nicht.
1997, seitdem gibt es schon keine Werthers Echte mehr. Das finde ich total spannend.
Du hast mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht.
Oh.
Ja, weil ich wollte ja jetzt eigentlich von dir wissen, worum es geht in deinem neuen Programm, weil du es noch gar nicht weißt.
Ja, also...
Na, das glaube ich nicht.
Im Groben.
Du gehst doch bald auf Tournee durch ganz Deutschland.
Ja, ja, ja. Nein, also es ist einmal wirklich dieser Gedanke, den ich ja vorhin schon mal erwähnt habe, dieses sich was gönnen, so dem anderen was gönnen, der große Blick, das einfach zu sagen, wirklich sagen zu können, das ist wirklich schön für dich, so. Aber das Gute ist ja, Comedy hat ja viel mit Lachen zu tun. Und deswegen weiß ich vor allen Dingen, dass es witzig wird. Also es gibt einfach schon sehr, sehr viele Nummern, die ich geschrieben habe. Und richtig rund wird das Programm eh erst, wenn man es spielt. Ich kann es noch so oft vorm Spiegel irgendwie ausprobieren, weil es immer wieder diese Erfahrung gibt, dass man denkt, so, das ist der Witz des ganzen Programms. Und dann macht man den und die Leute gucken einen mit großen Augen an, mit diesem freundlichen, okay, und dann? Man denkt, das war doch eine mega Pointe.
Das heißt, du bist eine, die so ganz kurz vor knapp alles fertig
macht. Ja, es ist einfach so. Ich brauche den Druck und dann mache ich die Nächte durch. Und dann ist es aber auch gut.
Aber ist nicht mehr so lange hin, ne? Das weißt
doch,
du schon.
Doch, es sind nur 28 Nächte, die ich habe. Nein, also ich habe schon ziemlich viel geschrieben, weil ich das, also Ich arbeite ja wirklich jetzt auch schon eine Weile an so Texten und habe festgestellt, wenn ich Sachen erlebe, wenn ich lustige Sachen erlebe, dann ist das gut, sich das sofort aufzuschreiben. Man denkt immer, das merke ich mir, tut man nicht. Und dann habe ich auch Lust, das sofort auszuarbeiten.
Du hast ja wirklich schon viele, viele Solo-Programme auch auf die Bühne gestellt.
Ja, da
kriegt man eine gewisse Routine wahrscheinlich auch dabei und auch so ein gewisses Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen. Aber so vom Rentenalter bist du ja jetzt auch noch weit entfernt.
Mhm,
ja, du kannst ja noch einiges machen.
Mhm.
Gibt es so was, wo du sagen würdest, das fände ich noch richtig gut?
Ja, hier dieses gemeinsame Projekt mit Harpe Kerkeling, was natürlich...
Einen Fan hast du schon mal. Ja.
Ich habe festgestellt, dass das, was ich gerade mache, mir wirklich einfach große Freude macht. Ich stehe total gerne auf der Bühne. Ich habe das auch festgestellt, zum Beispiel nach dieser Corona-Zeit, dass ja, da war ja wirklich notgedrungen einfach Pause. Und ich habe das auch manchmal erlebt bei Kolleginnen oder Kollegen, dass sie gesagt haben, ich kriege nicht mehr so richtig die Kurve. Irgendwie ist so ein bisschen der Druck raus. Und das kann ich auch verstehen, weil wenn man so ganz lange weg war, so dass man so denkt, boah, jetzt wieder das Gejuckel durchs Land. Und bei mir hat es ausgelöst, dass ich irgendwie nochmal so ein Reset hatte und ich danach mit einer solchen Spielfreude auf die Bühne gegangen bin.
Gab es auch existenzielle Ängste in der Zeit?
Ja, natürlich. Aber die hat man als Selbstständige immer. Dafür hat man Freiheiten, ne? Also,
welche?
Ja, dass du zum Beispiel selber entscheiden kannst, welchen Job du annimmst, welchen nicht. Du hast, ne, ich schreibe meine Texte. Wenn ich auf der Bühne stehe, mache ich das, worauf ich Bock habe. Ich habe keinen, der mir sagt, den Satz darfst du nicht sagen oder so. Das entscheide ich selber. Das ist ein Vorteil. Auf der anderen Seite hoffst du natürlich, dass ich morgen Leute auch noch eine Karte kaufe. Ne? Also so ist es.
So ist es, damit muss man leben. 28 Nächte bleiben dir noch, um dein Programm auf die Beine zu stellen, wenn du dann auf Tournee gehst. Also da steht ja schon einiges. Sehen wir dich denn auch hier im Südwesten dann irgendwann mal?
Ja, also die Tour dauert ja meistens so 2,5, 3 Jahre. Und je nachdem, ja, also jetzt nicht am Stück, ne? Das, ich bin nicht Taylor Swift. Schade. Und dann komme ich natürlich auch. Ich glaube, Frühjahr 25 ist, glaube ich. Da bin ich dann hier in der Ecke und so. Na, so reist man durchs Land. Ne?
Frühjahr 25. Lisa, toll, dass du da warst. Toll, dass du extra gekommen bist. Lisa Feller, meine Damen und Herren.
Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank.
So. Das war SWR1 Leute, die erste von 3 Jubiläumssendungen zu 40 Jahren SWR1 Leute. Toll, dass Sie da waren, toll, dass ihr da wart. Vielen Dank fürs Kommen.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.